Herzlich willkommen zu Agatha's Memories, zu meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Heute Folge 158. Aber ich gebe zu, es hat wirklich lange gedauert seit der letzten Folge. Und das hatte mehrere Gründe. Das eine war, ich hatte viel zu tun, aber das andere, naja, das werde ich dann nochmal genauer beschreiben, wenn es um den dritten Teil dieser heutigen Folge geht. Da habe ich mir ein bisschen schwer getan damit, aber dazu später. Ganz zu Anfang, es wird auch heute wieder eine Rückkehr zu die ABC-Murders, mit denen wir uns ja jetzt schon seit drei Folgen beschäftigen. Es wird eine Rückkehr zu diesem Roman geben und zwar nochmal wird es um Verfilmungen gehen. Denn auch von diesem Roman gibt es eine Reihe von Verfilmungen, die sehr unterschiedlich sind und vor allem mit ganz unterschiedlichem Blickwinkel herangehen. Ich habe mich dazu entschieden, eine Verfilmungsfolge zu machen, weil gerade die dritte Serie, um die es heute gehen wird, oder ist eine Miniserie, ist dann doch eine ganz besondere. Also, wie gesagt, drei Verfilmungen von The ABC Murders stelle ich heute vor. Eine sehr werkgetreue. Eine, für die der Roman nur ein loser Aufhänger ist, auch wenn es ein Poirot bleibt. Und eine, die sozusagen, was die Vorlagengetreue betrifft, irgendwie dazwischen liegt, die sich mehr Zeit lässt, die aber vor allem einen ganz eigenen, düsteren Blick auf die Ereignisse hat. Eine Verfilmung für das Kino, zwei fürs Fernsehen. Der Vollständigkeit halber, man kann bei Wikipedia erfahren, dass es noch mehr Adaptionen gibt. Drei japanische Verfilmungen, zwei davon als Anime und ich habe keine Ahnung, wie die sind und worin sie sich von der Vorlage unterscheiden. Dann gibt es auch hier von der empfehlenswerten französischen Serie Die kleinen Morde von Agatha Christie, eine Folge, die auf diesem Roman basiert. Ich hatte die Serie ja schon vorgestellt in Folge 150. Da ging es um Three Act Tragedy. Aber das lasse ich heute mal beiseite, weil, naja, diese Verfilmungen sind immer nur sehr lose basiert. Letztlich werden nur Themen aus Agatha Christies Werken irgendwie in neuem Gewand verfilmt und vor allem gibt es da kein Hercule Poirot. Insofern soll das heute mal keine Rolle spielen. Und es gibt außerdem auch noch eine sehr schöne Hörspielversion mit dem wunderbaren John Moffat als Hercule Poirot. Aber jetzt zu den Verfilmungen. Und zwar geht es um folgende. Von 1965 The Alphabet Murders mit Tony Randall als Hercule Poirot. 1992 mein Lieblings-Poirot David Suchet in einer Folge der vierten Staffel von Agatha Christie's Poirot. Und 2018 The ABC Murders, eine Miniserie der BBC mit John Malkovich als Hercule Poirot. Und Rupert Grint als Inspektor Chrome. Rupert Grint ist ja bekannt als Ron Weasley der Harry Potter Verfilmung. Er zeigt in dieser Verfilmung, dass er dann doch noch bedeutend mehr kann, als einfach nur Ron Weasley zu sein. Drei sehr interessante Projekte, nicht alle gut. Und sie stehen für drei ganz unterschiedliche Herangehensweisen an Stoffe von Agatha Christie. Sie stehen allerdings auch für drei, sagen wir mal so, drei zeitliche Hintergründe. Eben die 60er, die 90er und dann die 2010er Jahre. Zunächst die Alphabet Murders 1965. Dieser Film hat eine sehr lange Vorgeschichte und ist ziemlich seltsam. Eine Mischung aus Krimi und Komödie und keines wirklich gut, aber auf seine Weise ein sehr interessantes Zeitzeugnis. Am einfachsten zu erklären ist noch der Titel, Alphabet Murders, das ist ja eine Abweichung. ABC sollte offenbar deshalb nicht im Titel erscheinen, weil der Film in den USA in den ABC-Kinos gezeigt wurde. Und es war ein amerikanischer Film, insofern war das schon ein gewisses Problem, insofern die Alphabet Murders. Anfang der 60er Jahre war Agatha Christie ein Weltphänomen. Jedes ihrer Bücher war erfolgreicher als das vorherige. Und sie war eine unglaublich erfolgreiche Theaterschriftstellerin. Filmen dagegen stand sie misstrauisch gegenüber. Es war einfach nicht ihr Medium. Nicht das Kino, nicht das Fernsehen. Obwohl die Menschen natürlich in ihren Romanen Fernsehen schauten und ins Kino gingen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber so wie sie natürlich auch rauchten und Agatha Christie war Nichtraucherin, so war das eben auch mit Kino und Fernsehen. Doch dann kam 1957 Zeugin der Anklage ins Kino. Ganz großes Kino nach einer Kurzgeschichte und einem Theaterstück von Agatha Christie. Marlene Dietrich spielte die Hauptrolle, Charles Laughton war mit von der Partie und Billy Wilder führte Regie. Es war ein beachtlicher Erfolg, an dem auch die Autorin selbst viel Freude hatte, nicht nur finanziell. Vielleicht stimmte sie das milde und so begannen Anfang der 60er Verhandlungen mit MGM, der amerikanischen Filmfirma, die aber auch für das Fernsehen produzierte. Ein langes Tauziehen. Letztlich aber erwarb MGM die Rechte für eine große Anzahl von Romanen und Kurzgeschichten. Was daraus entstand? Naja, der künstlerische Output war durchwachsen, der Erfolg war gar nicht so schlecht, aber Agatha Christie war gar nicht zufrieden. Dabei begann es ganz harmlos mit Planungen für eine amerikanische Poirot-Fernsehserie an internationalen Schauplätzen für das amerikanische Publikum, doch voller Respekt für die Originalstoffe. Es wurde ein kurzer Pilotfilm gedreht nach einer Poirot-Kurzgeschichte und er wurde auch gesendet, aber dabei blieb es. Das Projekt verschwand in der Versenkung. Im zweiten Anlauf nahm sich MGM einen Miss Marple-Roman für das Kino vor. 16.50 Uhr ab Paddington mit einer überaus köstlichen Margaret Rutherford. Drei weitere Kinofilme mit ihr folgten. Zwei waren ursprünglich Poirot-Romane, wurden dann in Miss Marple-Romane Filme umgeschrieben. Die Handlung des letzten Filmes hatte gar keinen Anhalt an irgendeinem Werk von Agatha Christie. Margaret Rutherford legte eine grandiose Performance hin und es entstand eine Freundschaft zwischen ihr und Agatha Christie, aber die Autorin bleibt dabei. Das ist keine Miss Marple und es sind auch keine wirklich guten Kriminalfilme. In beiden hat sie recht, auch wenn ich die Filme liebe. Angefeuert vom Erfolg der Miss Marple-Reihe plant MGM dann eine ähnliche Erfolgsreihe mit Hercule Poirot. Es wird der Komödiant Zero Mostel als Poirot gecastet, passt irgendwie gar nicht, aber und das Drehbuch ist dann auch eine Katastrophe. Das bleibt aber zunächst mal ohne Folgen, denn die Motion Picture Association of America, MPAA, also wenn man so will, die Filmgesellschaft, die amerikanische Filmgesellschaft, die hält das Drehbuch nicht für ausstrahlungswürdig und verweigert den sogenannten Production Code. Dieser Code wurde von dieser Vereinigung über lange Jahre vergeben oder halt nicht vergeben, was irgendwie gleichbedeutend mit Zensur war. Ein Drehbuch, das den Code nicht erhielt, konnte nicht verfilmt werden. 1967 wird der Code dann zugunsten einer Einstufung abgeschafft, die bis heute in vielen Ländern so oder so üblich ist. In Deutschland ist das die Einstufung ab 16, ab 18, ab 12 und so weiter. Aber dieser Code wurde schon in den Jahren zuvor, also Anfang der 60er, darum geht's ja jetzt gerade, wurde er oft gedehnt und unterlaufen. Trotzdem, ohne den Code einen Film zu veröffentlichen, ist damals ein Risiko, denn es kann sein, dass sich Kinos schlicht weigern, einen solchen Film auszustrahlen. Die Vorwürfe gegen den geplanten Poirot-Film mit Zero Mostel sind aber für die damalige Zeit schon gewaltig. Ein Poirot, der gleich in der ersten Szene, wenn auch nur angedeutet, Geschlechtsverkehr hat, mehrere Nacktszenen, leicht Sadomaso angehauchte Szenen und überhaupt ein übersexualisierter Plot und ein Poirot, der ein schlüpfriger Frauenheld ist. Das war damals überhaupt nicht denkbar. Ganz abgesehen davon, dass Agatha Christie und ihre Familie vehement protestieren und ehrlich gesagt kann ich mir das auch nicht wirklich vorstellen. Es wäre mit Sicherheit kein guter Film geworden. Es wird also ein neuer Poirot gecastet, das Drehbuch komplett umgeschrieben, der Film gedreht und letztlich 1965 ausgestrahlt. Die Kritik ist skeptisch, das Publikum eher unbeeindruckt und heute bekommt man den Film so gut wie gar nicht mehr. Ich habe irgendwie noch eine DVD ergattern können. Ganz dumpf erinnere ich mich, ihn vor über 30 Jahren mal im Fernsehen gesehen zu haben. Was ist also passiert? Dieser ursprüngliche Plan, sowas für den amerikanischen Markt zu machen, so halb Krimi, halb Komödie, irgendwie so wie bei den Miss Marple-Filmen, das wurde durchgezogen, wenn auch auf andere Weise als ursprünglich geplant. Es war ein Film, der total chaotisch und ziemlich unlogisch ist an manchen Stellen. Aber man muss auch sagen, dass Tony Randall, der eigentlich ein Komödiant ist, als Poirot seine Sache gar nicht schlecht macht. Er trägt natürlich für Agatha Christie viel zu wenig Schnurrbart. Ja, er ist glaube ich, am wenigsten dran schuld, dass dieser Film nicht so richtig funktioniert. Er soll humorvoll und spannend sein, und das ist er beides nicht wirklich. Daran ändert auch ein völlig durchgeknallter Hastings nicht. Der ist gespielt von Robert Morley, der auch in einem Miss Marple-Film mitspielt. Also es gibt so gewisse Crossover-Geschichten. Auch Miss Marple und ihr, na sagen wir es mal so, Freund, den sie in den MGM-Filmen hat, also Mr. Stringer, die haben beide so einen kleinen Auftritt. Also man wollte da schon anschließen an diesen Erfolg. Der Regisseur Frank Tashlin, der war durchaus Komödien erfahren mit vielen Erfolgen mit Jerry Lewis und Dean Martin. Also es gab irgendwie schon Zutaten, die diesen Film ganz nett hätten werden lassen können. Und er ist auch nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Der Film hat mit der Handlung von die ABC-Murders nur bedingt zu tun. Ja, es gibt ABC-Fahrpläne, es gibt Morde, die dem Alphabet folgen. Allerdings nur, was die Vor- und Nachnamen betrifft, spielt alles irgendwie in London. Es gibt Betty Barclay, die einen jähzornigen Verlobten hat. Es gibt Sir Carmichael Clarke und dessen Bruder Franklin. Alexander Bonaparte Cust gibt es nicht. Dafür Amanda Beatrice Cross, eine sehr hübsche und sehr abgedrehte Blondine mit offenbar mit psychischen Problemen, gespielt von dem damaligen schwedischen Sexsymbol Anita Ekberg. Poirot, das hatte ich ja schon gesagt, ist halbwegs gelungen, ist allerdings deutlich jünger und viel fitter als in den Büchern und außerdem ein meisterhafter Bowlingspieler. Kannte man auch noch nicht von Agatha Christie. Hastings ist der Trottel des Films. Mehr noch als in den Büchern und mehr noch als die Polizisten, die in diesem Film natürlich auch jederzeit an der Wahrheit vorbeilaufen und dabei Poirot mehrere Male festnehmen. Aber Hastings, wie gesagt, das ist sozusagen der Obertrottel. Er wird gespielt von dem beleibten Robert Morley und es ist fast schon penetrant, wie häufig Aufnahmen von Hunden und deren Besitzern gegeneinander geschnitten werden mit Aufnahmen von Poirot und Hastings. Und schon zu Beginn gerät Hastings nur mit einem Handtuch bekleidet bei der Verfolgung einer Verdächtigen in eine Militärparade. Hastings ist auch kein alter Freund von Poirot, sondern, warum auch immer, ein Mitarbeiter des britischen Geheimdienstes. Da wundert man sich nichts, wenn die solche Mitarbeitenden haben. Er soll Poirot beschützen, aber eigentlich hätte er es viel lieber, wenn der wieder nach Brüssel verschwände, damit Hastings keine Arbeit hat. Also ist alles so irgendwie so ganz anders als in der Vorlage. Keine werkgetreue Verfilmung bei weitem nicht, weniger gut gelungen als die Miss Marple-Filme mit Margaret Rutherford. Die Handlung ergibt nicht wirklich Sinn, aber es gibt doch eine innere Logik. Der Twist am Ende ist nicht schlecht, aber er ist eigentlich vorhersehbar. Also, kein Wunder, dass daraus keine Reihe geworden ist und letztlich auch kein Schaden. Jahre nach die Alphabet Murders erscheint eine weitere Verfilmung des Romans, eine völlig andere. Die versucht, den Geist der Vorlage einzufangen und auf die Fernsehbildschirme zu bringen, was auch gelingt. Gespielt wird Poirot von David Suchet, der 1988 ein gewagtes Unternehmen begonnen hat, alle Werke mit Poirot für das Fernsehen zu verfilmen. Das gelingt ihm bis 2013, naja, nicht ganz, aber das spielt ja keine Rolle. Die Serie der ITV hat die volle Unterstützung der Familie von Agatha Christie und ist ein riesiger Erfolg. Die Serie trifft die Grundentscheidung, alle Folgen Mitte der 30er Jahre spielen zu lassen. Das spart zunächst mal Geld und es entspricht vielleicht auch eher dem erwünschten Bild von Good Old England. Es ist, muss man zugeben, cozy crime. Es gibt schon so ein paar Untertöne, besonders bei den späteren Folgen, aber es werden tatsächlich einige Spitzen rausgenommen aus dem, was auch bei Agatha Christie drin ist. Das spielt, wie gesagt, auch mit dieser Grundentscheidung zusammen, das Ganze irgendwie Mitte der 30er Jahre spielen zu lassen. In den ersten drei Staffeln gibt es mit zwei Ausnahmen Verfilmungen von Kurzgeschichten, 50 Minuten lang. Und mit der vierten Staffel, die Ausstrahlung beginnt 1992, ändert die Filmfirma die Strategie. Die Folgen haben nun Spielfilmlänge, was nahe liegt, weil es jetzt um die Romane geht. Und die fünfte Staffel tanzt noch einmal aus der Reihe mit Kurzgeschichten. Aber grundsätzlich gilt, ab jetzt gibt es nur noch Spielfilmlänge und wenige Folgen pro Staffel. Die vierte Staffel zum Beispiel hat nur 3 Folgen. Die erste dieser 3 Folgen ist gleich eine besonders gute, nämlich die ABC Murders. Es gibt die Stammbesetzung, nämlich Poirot, David Suchet, Hastings, Hugh Fraser und Inspektor Chapp, Philip Jackson. Und daneben spielt Donald Sumter einen wirklich richtig guten Alexander Bonaparte Cast. Poirot ist sicher die Lebensrolle von David Suchet. 1988, als er gecastet wurde, ist er schon ein bekannter Theaterschauspieler und hat seit einigen Jahren begonnen, sich auch im Fernsehen einen Namen zu machen. Peter Ustinov, den haben wir ja selber als Poirot-Darsteller in Folge 150 kennengelernt. Peter Ustinov hat ihm dann geraten, Kontakt mit ITV aufzunehmen, weil er gehört hat, dass es da Pläne gibt, Poirots zu verfilmen. Aber lange war er nicht sicher, ob er das wirklich wollte. Aber sobald er sich ernsthaft bewirbt und die Rolle dann auch bekommt, bereitet er sich mit unglaublicher Akribie vor. Also er ist Poirot den ganzen Tag am Drehort, egal ob gerade eine Kamera läuft oder nicht. Und er wird dadurch sicher einer der größten Poirot-Experten und er lebt diese Rolle. Die ABC Murders ist ein richtig guter Film. Stimmungsvoll, spannend, an manchen Stellen tatsächlich düster und doch durchzogen von einem wunderbar feinen Humor, der so ganz anders ist als dieser Holzhammer-Humor von die Alphabet Murders. Zu allem tragen natürlich die Schauspielerinnen und Schauspieler bei und das gute Drehbuch schadet sicher auch nicht. 2 Szenen sind mir da besonders in Erinnerung. Der Running Gag mit dem ausgestopften Krokodil, das Hastings erlegt hat und seinem Freund als Geschenk mitbringt. Immer wieder versucht er die Story zu erzählen, wie das Tier sein Ende gefunden hat und was er dazu getan hat. Und erst ganz zum Schluss gelingt es ihm. Und dann diese Szene nach einer der Teegesellschaften von Poirots Ermittlertruppe, als Poirot und Hastings das Geschirr abwaschen und sich dabei unterhalten und Poirot regelmäßig Teller an Hastings zurückgehen lässt, weil der für seinen Geschmack nicht gut genug gesäubert hat. Hastings nimmt das dann ohne mit der Wimper zu zucken hin und spült einfach nochmal. Die Geschichte hält sich sehr nah am Original. Die Ermittlungen in Andover sind allerdings deutlich verkürzt, finde ich schade. Und die polizeiliche Ermittlertruppe ist auf das Nötigste reduziert. Vor allem taucht der Psychiater Dr. Thompson nicht auf. Macht eigentlich gar nicht so viel. Und am Schluss wird auch ein bisschen reduziert. Also Lily, die Tochter der Vermieterin von Mr. Cass taucht nicht auf, ist auch ein bisschen schade. Aber das ist letztlich der Tatsache geschuldet, dass es halt eine Spielfilmlänge ist und da muss einiges rausfliegen. Und im Großen und Ganzen ist es wirklich super gelungen. Also wirklich unbedingte Empfehlung für alle, die einen Poirot sehen wollen, der sehr werkgetreu ist, mit dem man sich einen schönen Fernsehabend machen kann und der trotzdem irgendwie nicht trivial oder sentimental oder kitschig ist. Das alles ist anders bei The ABC Murders. Das ist die neueste Verfilmung dieses Romans. Die weicht wieder deutlicher vom Original ab. Allerdings macht sie das auf ernsthafte und kluge Weise und sie transportiert wesentliche Züge der Vorlage, gibt ihnen auch größeres Gewicht. The ABC Murders ist eine 3-teilige Miniserie der BBC, ausgestrahlt 2018. Poirot wird wunderbar gespielt von John Malkovich, allerdings trägt er keinen Schnurrbart, sondern einen Spitzbart und der ist auch nicht schwarz, sondern weiß. Er ist halt alt und es wird auch erklärt, warum er darauf verzichtet zu färben. Auch das ist eine ziemlich gute Szene. Und ich muss zugeben, diese Verfilmung ist schuld dran, dass diese Folge so lange gedauert hat. Denn ich habe mich da nicht so richtig rangewagt. Ich hatte gelesen im Internet und anderswo, dass es halt sehr düster ist, dass da gerade die Düsternis ziemlich auf die Spitze getrieben wird. Und ich habe dann die erste Folge angeschaut und habe gedacht, oh ja, das sind ja eigentlich irgendwie nur kaputte Menschen, die da mitspielen. Es hat mir wirklich auf die Stimmung geschlagen und ich habe wirklich relativ lange gebraucht, bis ich mich an die anderen Folgen gewagt habe. Hat sich gelohnt, aber wie gesagt, ich gucke dann doch lieber David Suchet. Aber trotzdem will ich jetzt doch ein wenig näher auf diese Miniserie eingehen. Wie gesagt, Poirot, gespielt von John Malkovich. Das macht er ziemlich gut, ziemlich genial, auch wenn er zugibt, dass er den Roman selber nicht gelesen hat. Er hat sich halt ans Drehbuch gehalten. Und Sarah Phelps, die Drehbuchautorin, die in diesen Jahren einige Agatha Christie-Verfilmungen zu verantworten hat als Drehbuchautorin, allerdings nur hier ein Poirot, die sagt, hat selbst gesagt, dass sie keine anderen Poirots gelesen hat. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber naja, man merkt schon, dass dieser Poirot doch deutlich abweicht vom Kanon. Das beginnt schon damit, dass Poirot nicht die geachtete Persönlichkeit ist der Romane. Gut, manchmal ist er in den Christie-Romanen schon ein bisschen vergessen, man weiß nicht mehr genau, wer er ist, aber er ist doch prinzipiell verwurzelt in dieser Welt, er hat eine Geschichte, er ist vernetzt und so weiter. Hier ist er nicht Teil der Gesellschaft. Er ist ein Fremder. Und das merkt man und das bekommt er auch zu spüren. Er ist einsam. Auch das muss man sagen. Hastings kommt in dieser Verfilmung gar nicht vor und Inspektor Chapp verstirbt schon zu Beginn durch einen Herzinfarkt. Schlimmer noch, Inspektor Chrome, Chapps Nachfolger, bezweifelt, und das erscheint durchaus glaubwürdig, dass Poirot jemals Polizist war. Und das ist etwas völlig anderes als in den Romanen und das wird kontrastiert oder illustriert mit einigen Rückblendungen 5 Jahre zuvor, wo Poirot ganz selbstverständlich Teil der Gesellschaft ist, ein unglaublich berühmter Detektiv, der aber auch sich Geld verdient dadurch, dass er Krimi-Dinners abhält, also Morde nur spielt. Und das ist sozusagen das, womit sich die Reichen und Schönen vergnügen. Und das kommt dann tatsächlich bei der Polizei so überhaupt gar nicht an, gut an. Gerade bei Inspektor Chrome, der das Gefühl hat, dass Poirot die Polizeiarbeit und die hart arbeitenden, echten Ermittelnden doch ziemlich verspottet. Man muss zugeben, hier wird eine Art Paralleluniversum aufgebaut. Auch was Poirots Vergangenheit betrifft, das lässt sich überhaupt gar nicht vereinbaren mit den Romanen. Es funktioniert einfach nicht. Also man kann nicht mal sagen, ja gut, das hat Agatha Christie nicht geschrieben, sondern es widerspricht dem, was sie geschrieben hat. Und dieses Paralleluniversum ist unglaublich realistisch. Das kommt auch in der Bildsprache der Filme zum Tragen. Also da wird wirklich ganz viel Düsterkeit gezeigt, abgeranzte Wohnungen und irgendwelche Winkel in Städten, wo man sagen kann, ach Mensch, das ist eigentlich wirklich nicht schön. Dem werden gegenübergestellt wunderbare Landschaftsaufnahmen, also wenn der Zug durch die Gegend fährt. Also das ist schon ein durchaus realistischerer, aber vor allem auch ein sehr rauerer Blick auf die damalige Zeit. Poirot ist alt, müde und kann der Feindseligkeit seiner Umgebung offensichtlich wenig entgegensetzen. Zu Beginn der ersten Folge scheint er am Ende, die Polizei durchsucht seine Wohnung, er darf nicht mehr zu Tatorten reisen und muss seine Post abliefern. Dafür wird die Beziehung zwischen ABC und Poirot verstärkt. Das Spiel bekommt eine deutlich persönlichere Note. Es gibt viel mehr Briefe. Es ist allerdings angelegt, auch bei Agatha Christie, durch die Briefe, die sie ins Spiel bringt und durch deren Tonfall. Es scheint zwischendurch so, als ob ABC der Einzige ist, der Poirot noch wohlgesonnen ist und der ihn versteht. Und das ist natürlich total schräg, weil Poirot natürlich ABC überhaupt nicht wohlgesonnen ist. Auf der einen Seite spielt der mit ihm, auf der anderen Seite, und das ist viel schlimmer, bringt er Menschen um. Es ist natürlich eine interessante Frage. Das eine ist ja, ob es eine gute Miniserie ist. Das kann ich bejahen. Also klar, man muss es mögen. Es ist sehr düster. Es ist auch bevölkert von Personen, die irgendwie kaputt oder ohne Hoffnung sind oder die irgendwie so durchs Leben sich kämpfen und wie gesagt sehr, sehr düster. Klar, aber es ist toll gefilmt, es ist wunderbar stringent, es ist alles total logisch, es passt zusammen. Also insofern, das ist keine Frage, ob es eine gute Miniserie ist, aber es ist eine gute Frage, ob es ein Christie ist. Ein guter Christie. Und ob das überhaupt sein muss, was für Freiheiten man sich erlauben kann mit dem Kanon und ab wann wirklich dieses Etikett Hercule Poirot oder Agatha Christie nur noch ein Etikett ist und nichts anderes. Und das ist bei The Alphabet Murders, glaube ich, ganz deutlich der Fall. Hier ist es anders. Hier werden gewisse Elemente genommen, sozusagen die Religiosität poros, die Fremdheit poros und durchaus auch die Reaktion der Gesellschaft darauf, seinen Sinn für Gerechtigkeit, seine Arroganz auch, ja, durchaus die Sicht der Polizei auf das Ganze. Das alles ist irgendwie angelegt bei Agatha Christie und wird durchaus auch ausgespielt und hier wird es halt auf die Spitze getrieben. Insofern könnte man ja sagen, ja, es ist ein Agatha Christie. Aber auf der anderen Seite ist sozusagen die Art und Weise, wie Agatha Christie mit ihrem Stoff, mit ihren Charakteren umgeht, doch eine ganz andere. Sie ist nicht realistisch. Sie, bei all dem, was sie schreibt, selbst wenn es ganz ernste Fragen sind, hat sie immer noch dieses Spielerische, Humorvolle. Wie gesagt, die Abweichungen sind jetzt gar nicht mal so groß. Okay. Chap und Hastings sind nicht dabei, aber ansonsten die Konstellation der ersten drei Morde, die ist gleich geblieben, wenn auch gelegentlich sehr zugespitzt. Neu ist, es gibt noch zwei weitere Morde, okay, den vierten Mord gibt es bei Agatha Christie auch, aber das ist ein bisschen anders. Und die zwei weiteren Morde sind durchaus im Plan. Okay, aber die ersten drei Morde, da gibt es Alice Asher, darüber wird sehr schnell hinweggegangen. Betty Barnard ist wirklich auch die Agatha Christie-Figur total auf die Spitze getrieben. Eine durchtriebene Sexbombe, ohne Gewissen und geldgierig. Ihre Schwester Megan dagegen, kann man sagen, okay, könnte man sagen, sie hat einen pragmatischen Blick auf ihre Schwester, aber sie ist deutlich weniger energisch und auch intelligent als bei Agatha Christie. Sie ist unansehnlich, sie spielt immer die zweite Geige, wird nicht geliebt und das ist schon ziemlich tragisch, aber es ist halt auch anders als bei Agatha Christie. Der dritte Mord, Charles Carmichael, pflegt seine todkranke Frau. Der Verdacht besteht, dass er nur auf ihren Tod wartet, um etwas mit seiner Sekretärin anzufangen. Es gibt den Bruder. Also hier könnte man sagen, bleibt der Film am ehesten an der Vorlage und hier lässt er sich tatsächlich auch am meisten Zeit. Das finde ich, tut der ganzen Sache ganz gut. Poirot ist genauso intelligent und auch so arrogant wie in der Vorlage, aber wie gesagt, er hat nicht den Rückhalt, der ihn vor der Rache der verspotteten Polizisten schützt. Denn er geht ja auch schon ganz schön heftig mit den Polizisten um, in der Romanvorlage oder überhaupt in den Werken von Agatha Christie, aber er hat halt immer diesen Nimbus des Meisterdetektivs und er hat auch immer diesen Rückhalt bei Inspektor Chap. Hier wird er Opfer einer Intrige und er reißt, ohne es zu wissen, seinen Freund Chap mit hinein. Also ein Standing bei der Polizei hat er zumindest in der ersten und über weite Strecken der zweiten Folge überhaupt nicht. Es gibt viele unsympathische, vor allem kaputte Charaktere. Egoismus ist die Haupttriebfeder fast aller mit wenigen Ausnahmen und die werden dann an den Rand gedrängt, sind aber eben die, die eben gerade keinen Erfolg im Leben. Es ist das Jahr 1933, das ist zwei Jahre früher als in der Vorlage und das ist auch Programm. Denn dazu passen die faschistischen Untertöne, die britische Gesellschaft durchziehen. Und hier gibt es gleich einen doppelten Anknüpfungspunkt an die Realität. Zum einen die British Union of Fascists, die Oswald Mosley 1932 gründet. Eine Bewegung, eine Partei, die zwar nie parlamentarisch eine Rolle spielt, die aber in ihrer Hochzeit nach eigenen Angaben 50.000 Mitglieder hat. Vor allem aber hat sie am Anfang Verbindungen in den Adel, in die obere Mittelschicht. Hat die Daily Mail, die Zeitung, die einflussreich unterstützt. In der Serie ist es Poirots Nachbarin, zum Beispiel, die ganz offen das Abzeichen der British Union of Fascists trägt, als sie ihm begegnet. Aber wir meinen doch nicht sie, sagt sie dann. Als sich die Partei dann radikalisiert, gleichzeitig aber die NSDAP in Deutschland ihr wahres Gesicht zeigt, da ist der Höhenflug 1934 schon wieder vorbei, 1940 wird sie dann verboten und so weiter. Aber 1933 ist in der Realität die Hochzeit dieser Partei und das sieht man relativ deutlich in diesem Film. Also besonders am Anfang ist das Parteiabzeichen doch häufig zu sehen. Auch wenn die Partei dann weniger eine Rolle spielt, bleiben natürlich die fremdenfeindlichen Tendenzen in der britischen Gesellschaft. In dieser Serie treten sie offen zutage. Also auch Poirot wird ziemlich energisch angegangen. Aber das hat jetzt auch Anhalt bei Agatha Christie, denn da laufen diese fremdenfeindlichen Tendenzen in der Gesellschaft auch mit. So beschreibt sie diese Gesellschaft. Nie plakativ und manchmal vielleicht nicht deutlich genug. Aber sie beschreibt sie und man kann schon sagen, es sind nicht ihre Tendenzen, es sind nicht ihre Ansichten, aber natürlich muss sie sie beschreiben. Der zweite Anknüpfungspunkt, die Serie wird 2018 ausgestrahlt. Sie ist also geschrieben und produziert worden, unmittelbar nach dem Brexit-Referendum vom 23. Juni 2016. Auch die Propaganda der Leave-Befürworter war damals von fremdenfeindlichen Untertönen durchzogen. Das Ende der Miniserie ist sehr stark. Die Auflösung ist bei allen Abweichungen absolut schlüssig und im Großen und Ganzen, vor allem im Geiste, bleibt die Serie der Vorlage treu. Die Motivation der schuldigen Person erhält eine interessante zusätzliche Facette, also die allerletzte Szene ist da ziemlich gut. Und die Backstory Poirots spielt zwar in einem Paralleluniversum, das hatte ich schon gesagt, ist aber in sich absolut plausibel. Und auch sie hat Anknüpfungspunkte in der Schilderung Poirots bei Agatha Christie. Die Arbeitsbeziehung zwischen Chrome und Poirot normalisiert sich im Verlauf der Serie und man könnte sich für die Zukunft weitere Zusammenarbeiten vorstellen. Das ist nicht geplant. John Malkovich hat sich, glaube ich, mal geäußert, dass er das eigentlich nicht wollte. Aber trotzdem, man könnte es sich vorstellen. Und interessanterweise ist es die Gestalt des Inspektor Chap, der sogar nach seinem Tod noch wirksam ist und die beiden sozusagen seine Nachfolgenden, also Poirot und Chrome, zusammenbringt. Und das ist eigentlich eine wirklich schöne Hommage an den ewigen Sidekick. Die ablehnende Haltung, ja fast die feindselige Haltung von Chrome gegenüber Poirot am Anfang, die wird dann sehr glaubwürdig erklärt. Auch ansonsten gibt es noch ein paar Happy Ends am Ende, wirkliche Happy Ends oder auch nur scheinbare, alle absolut stimmig. Also, was kann man nun sagen zu dieser Miniserie? Wie gesagt, keine Serie für einen gemütlichen Winterabend. Also nach der ersten Folge war ich irgendwie auch gar nicht gut drauf. Aber ich gebe es zu, es ist eigentlich alles bei Agatha Christie angelegt. Diese Serie spitzt es nur zu. Sie greift einige Aspekte heraus und gibt ihnen mehr Raum und lässt andere dafür zurücktreten. Insofern ist es ja, es ist, glaube ich, legitim. Es ist sozusagen eine Neuverfilmung, wenn man so will. Es ist eine Neuinterpretation dessen, was es an Themen bei Agatha Christie gibt, zumindest von einigen Themen. Das Ganze wird wunderbar gemacht. Also es ist eine starke, starke Miniserie. Und am Ende hatte mich die Serie dann doch. Also die Folgen 2 und 3 habe ich dann eigentlich gleich hintereinander angeschaut, weil ich dann doch versöhnt war und wissen wollte, wie es weitergeht. Also klar weiß man, wie es ausgeht, wenn man den Roman kennt, aber wie es dann gemacht wird. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Und man muss auch wissen, James Pritchard, der Urenkel von Agatha Christie, inzwischen Haupthüter ihres Erbes, stand von Anfang bis Ende hinter dem Projekt. Also auch hier die Familie von Agatha Christie, also nicht, dass es jetzt ein Maßstab wäre, aber irgendwie ist es das doch. Also die Familie von Agatha Christie sieht durchaus das Recht, die Inspiration, die Agatha Christie gegeben hat, oder die Elemente, die Stoffe, die sie in die Welt gebracht hat, die Themen, mit denen sie spielt, auf eine ganz neue Weise zu behandeln. Insofern würde ich sagen, von den drei Filmen hier, der erste, ja, kann man sich angucken, ist irgendwie was für Sammler. Der zweite Film ist, wenn man wissen will, wie der Roman ist, also wenn man den Roman verfilmt haben will und sehr gut verfilmt haben will, dann ist es natürlich wunderbar. Der dritte hat sein eigenes Gewicht, seinen eigenen Wert. Man muss wissen, worauf man sich einlässt, dass es hier eben kein Feel-Good-Movie ist, sondern was deutlich Differenzierteres und Düsteres, aber auf seine Weise eben genauso gut wie der zweite. Insofern sehr spannend und ich finde es vor allem spannend, dass Agatha Christie sowas ermöglicht. Solche eigenständigen Interpretationen, die eben in anderen Bahnen verlaufen als die Werke selbst, aber doch bei Agatha Christie selbst angelegt sind. So, das war's für heute und das war's jetzt wirklich mit The ABC Murders. Beim nächsten Mal, und ich verspreche, das wird jetzt schneller sein, beim nächsten Mal geht es um ein ganz anderes Genre, nämlich um einen ganz kleinen Ausflug Agatha Christies in True Crime. Bis dahin, alles Gute.